Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Grüne Verpackungen, bunte Label oder gut klingende Umweltbegriffe. Beim Einkauf erwecken viele Produkte den Eindruck, nachhaltig zu sein. Doch kann ich mich darauf wirklich verlassen? Mein Name ist Stefanie Ertl, ich bin Umweltreferentin beim Verbraucherservice Bayern und spreche heute mit meiner Kollegin Maria Leidemann über Greenwashing. Hallo Maria.
Hallo Steffi.
Ja, in letzter Zeit wird immer öfter über sogenannte Greenwashing berichtet. Was ist das überhaupt?
Also wenn man den Begriff direkt nimmt, setzt er sich zusammen aus Green, also umweltfreundlich, und Washing von Whitewashing, also etwas, was schön gefärbt worden ist. Und im Grunde bezeichnet Greenwashing, wenn ein Produkt umweltfreundlicher dargestellt wird, als es eigentlich ist. Und das machen die Firmen, um mehr zu verkaufen. Also sie werben mit einem Umweltvorteil, der eigentlich nicht gegeben ist oder eben nicht aussagekräftig ist.
Also Verbraucher, die eigentlich umweltfreundlich einkaufen möchten, werden so quasi in die Irre geleitet, kann man das so sagen?
Genau, also im Grunde ist es eine Verbrauchertäuschung, ja, mit dem Ziel einfach zu mehr Konsum zu verleiten. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir das ja auch ganz gerne annehmen, weil wir sehr gerne umweltfreundlich sein wollen. Es zeigen mehrere Umfragen, mehrere Studien, dass wir Deutschen eigentlich umweltfreundlich einkaufen möchten. Und das ist etwas, was eine Firma auch bedienen möchte. Wenn sie jetzt also sagt, ich bin umweltfreundlich, dann hinterfragen wir das als Konsumenten oft nicht, sondern sagen halt, ja wunderbar, dann kann ich das ja kaufen. Also es verleitet zu mehr Konsum.
Und gibt es jetzt also Beispiele von Greenwashing?
Ja, das begegnet einem viel häufiger, als man denkt. Also ich will mal mit banalen Dingen anfangen im Supermarkt. Also schon alleine, wenn jetzt eine Verpackung zum Beispiel einen grünen Rand hat, ist das etwas, was Umweltfreundlichkeit suggeriert. Also ganz konkret möchte ich das mal nennen von einer Ketchupflasche, die komplett aus Kunststoff besteht. Und Kunststoff hat ja einen sehr schlechten Ruf, also gilt als nicht umweltfreundlich. Dann hilft das dem Hersteller schon allein, etwas die Verpackung grün zu gestalten. Also allein ein kleiner grüner Rand hilft schon dabei, dass wir das als umweltfreundlich ansehen. Also das ist ein Beispiel. Aber was natürlich auch viel ist, wenn dann noch so Worte draufstehen wie zum Beispiel recycelbar. Das bedeutet, aha, ja, das ist ja eine gute Verpackung für uns. Letztendlich ist es eigentlich nicht gut, weil wenn etwas recycelbar ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es recycelt wird. Aber all diese Begriffe, die quasi sehr vage sind und eigentlich nicht sehr hohen Aussagewert haben, ja, lassen uns aber drauf reinfallen und wir kaufen das Produkt dann halt doch. Und oft, wenn man im Kleingedruckten liest, wie jetzt beispielsweise bei dieser Ketchupflasche, steht dann hinten ganz klein drauf, dass die Flasche recycelbar ist, aber der Deckel eben nicht. Und gerade der Deckel macht eigentlich am meisten aus bei so einer Flasche. Also das ist ein ganz banales Beispiel aus dem Alltag, wie es einem im Supermarkt begegnet. Gibt es aber noch in vielen anderen Bereichen, bei Kleidung, bei Kosmetik, aber natürlich auch in so Bereichen wie Geldanlagen oder solche Dinge bei Flugreisen. Überall begegnet uns das eigentlich.
Und bisher war ja so diese grüne Werbung noch unzureichend in der EU geregelt und das soll sich ja in Zukunft ändern, ähnlich wie bei der Health Claims Richtlinie im Gesundheitsbereich, wo es ja klare Vorgaben gibt, soll das ja auch für umweltbezogene Werbungen in Zukunft umgesetzt werden, um Verbraucher zu schützen.
Ja, das ist auch ganz dringend nötig, da gesetzlich mal zu handeln, weil das natürlich auch Probleme macht. Also neben dem, dass wir mehr konsumieren, ne, mit gutem Gewissen, ist es auch so, dass es für die Firmen, die tatsächlich sich bemühen, umweltfreundlich zu produzieren, ein klarer Wettbewerbsnachteil ist, wenn andere Firmen auch mit Umweltfreundlichkeit werben oder das aber gar nicht wirklich sind. Und ja, die EU, es tut sich schon einiges. Tatsächlich ist auch schon ein Gesetz eigentlich in Kraft. Es gibt aber da noch eine Frist bis 2026. Dann muss eine Richtlinie umgesetzt sein. Die heißt Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere Informationen. Also etwas, was man sich sicher nicht merken muss. Grundsätzlich wird darin aber eben geregelt, dass bestimmte Klimaclaims gar nicht mehr möglich sind. Also bestimmte Aussagen, die nicht klar definiert sind, und auch Siegel dürfen nicht mehr einfach so aufgebracht werden.
Der Begriff klimaneutral ist ja einer von den Begriffen, die sehr stark in der Kritik sind und wo auch Unternehmen ja abgemahnt worden sind, weil sie ihre Produkte mit klimaneutral beworben haben und das einfach Verbrauchertäuschung war. Da gab es ja in den letzten Jahren auch einige Klagen. Jetzt hast du schon mal genannt, was Greenwashing ist, und im nächsten Abschnitt besprechen wir, was man tun kann, um Greenwashing zu erkennen. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt, so von der Optik, vom grünen Verpackungsdesign, die uns Verbraucher ein umweltfreundliches Image suggerieren sollen, aber nicht immer auch erfüllen, diese Anforderungen. Wie kann ich jetzt Greenwashing erkennen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Oder wo sollte ich ein bisschen vorsichtig sein?
Also ganz, ganz viel ist wirklich schon gewonnen, wenn du eine gesunde Skepsis beim Einkauf da einfach mal an den Tag legst und ein bisschen das Bewusstsein dafür hast, zu gucken, ist es denn wirklich jetzt was Nachhaltiges, was ich da kaufe? Es gibt aber natürlich ein paar Merkmale, auf die man achten kann. Und mir hilft es immer, wenn ich das so in Kategorien teile. Und ich will das mal in 4 verschiedene Kategorien unterteilen. Und das erste wäre, worauf man achten kann, ist denn die Verpackung mit einem umweltfreundlichen Design. Man kann nicht grundsätzlich sagen, dass es dann sofort schlecht ist, nein. Aber wo man aufpassen sollte, sind bei Käseverpackungen, bei Milchverpackungen, wenn da zum Beispiel so eine wunderbar tolle Alpenlandschaft mit Kühen, mit Hörnern und so weiter drauf ist, dann sollte ich vielleicht auch mal hingucken, ist es denn wirklich so ein Produkt, wo die Tierhaltung in Ordnung ist, wo darauf geachtet wird, wie die Landwirtschaft sozusagen ist. Gerade bei diesen Verpackungen, ne, bei Lebensmitteln kann man ganz gut mal hingucken, ist es wirklich umweltfreundlich. Es gibt auch das Beispiel von Aufbacksemmeln. Ne? Weil Aufbacksemmeln sind häufig eben in Plastik verschweißt, das heißt, es gilt erstmal nicht als umweltfreundlich. Dann gibt es aber andere Verpackungen, die dann ausschauen wie Papier. Im Grunde ist aber immer noch eine Kunststoffverpackung, wo einfach Papier aufgeschweißt ist. Das ist jetzt ein Beispiel, wo man sagen kann, das ist eigentlich weniger umweltfreundlich als reines Plastik, weil das kann ich im Grunde eigentlich nicht mehr recyceln, wenn es aneinander geschweißt ist. Also das wäre die erste Kategorie, zu sagen, man sollte genau hinschauen, wenn die Verpackung so ökologisch aussieht. Und dann der zweite Bereich ist auch noch, wenn dort Begriffe aufgedruckt sind, die eigentlich keine richtige Definition haben. Ein Beispiel dafür wäre sowas wie Öko oder natürlich oder umweltfreundlich. Also wenn auf irgendeinem Produkt, meinetwegen auch ein Elektroprodukt steht, umweltfreundlich produziert, naja, da weiß ich als Verbraucher überhaupt nicht, was das eigentlich bedeutet.
Dann gibt es ja auch noch Begriffe, die konkreter sind, wie beispielsweise biologisch abbaubar oder bienenfreundlich. Was sagst du da dazu?
Ja, auch die sind halt nicht ganz konkret definiert, beziehungsweise bienenfreundlich zum Beispiel ist überhaupt nicht definiert. Also das, was soll das genau sein? Wo es vielleicht ein bisschen klarer wird, sind so Begriffe wie Klimamilch. Also es gibt einen Hersteller, der schreibt auf seine Milch Klimamilch drauf. Milch wird von Rindern gegeben und die sind alles andere als klimafreundlich. Milch kann nie klimaneutral zum Beispiel hergestellt werden. Was soll denn eigentlich Klimamilch dann sein?
Das bezieht sich dann ja auch auf den Begriff klimaneutral, den man in den letzten Jahren auch sehr häufig gefunden hat. Mit den Abmahnungen wurde es weniger, aber der Begriff ist ja auch irreführend.
Ja, also der Begriff klimaneutral ist etwas, was dann genau erklärt werden muss, weil die meisten Verbraucher denken, wenn irgendwo klimaneutral draufsteht, dass das dann ein Produkt ist, bei dem schon in der Herstellung darauf geachtet wird, dass weniger CO2 entsteht. Aber das ist nicht so, sondern meistens ist es so, dass durch Kompensationszahlungen versucht wird, ein Produkt klimaneutral zu machen. Also das heißt, man investiert zum Beispiel in Baumpflanzungen, aber auch der Verbraucher kann ja nie nachkontrollieren, wird das wirklich gemacht oder was ist das für ein Projekt, in das investiert wird? Ist das denn seriös oder nicht? Also das ist etwas, was die EU noch regeln möchte, dass es genau definiert ist auch. Momentan ist es aber so, dass wir eigentlich überhaupt nicht nachprüfen können, sind da echte Bemühungen dahinter oder nicht. Deswegen ist gerade dieser Begriff klimaneutral extrem schwierig. Es gibt auch so Produkte, wo es augenscheinlich ist, für mich jetzt zumindest, dass das ja nicht sein kann. Also sowas wie ein klimaneutrales Heizöl oder auch klimaneutrales Fliegen. Das suggeriert dem Verbraucher ja wirklich, dass er alles machen kann wie bisher, vielleicht ein bisschen mehr dafür zahlen muss. Ne? Wenn ich einen Euro mehr zahle für meinen Flug, dann ist der klimaneutral. Und sowas soll in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Unser Bundesverband fordert ja auch ein komplettes Verbot von Werbung mit dem Begriff klimaneutral, weil man dann natürlich auch weniger Anreize hat, sein Verhalten zu ändern, weil man meint, man hat ja keine Klimaauswirkungen.
Und genau das darf nicht sein. Ne? Wir müssen alle Bemühungen dahin setzen, CO2 einzusparen und nicht mit gutem Gewissen einfach so weiterzumachen wie bisher.
Also du hast jetzt schon mal genannt, das Design und auch die Begriffe können einen Umwelteindruck erwecken. Wie schaut es jetzt mit den anderen Beispielen aus, die du noch nennen wolltest?
Ja, stimmt. Ich hatte ja 4 Bereiche genannt. Ein Bereich wäre noch, wenn Werbung draufsteht, die so selbstverständlich ist. Ne? Wenn zum Beispiel auf einer Flasche draufsteht, so einer Trinkflasche, Flasche aus Glas. Ja, das sehe ich ja. Wieso muss ich das nochmal draufschreiben? Also das sind so Selbstverständlichkeiten. Oder auch sowas wie Bisphenol A frei, also BPA frei. Das ist eine Chemikalie, mit der kann kaum Verbraucher was anfangen, war aber zum Beispiel in einer Glasflasche nie drin oder auch in einer Edelstahlflasche. Also das sind so Selbstverständlichkeiten, da sollte man drauf achten, wenn sowas draufsteht, dann sollte man schon hellhörig werden. Und dann gibt es noch den 4. Bereich und der ist eigentlich sehr, sehr wichtig, wenn dort ein Zeichen drauf ist, also ein Label oder ein Siegel, sollte ich genau hingucken, ist es denn wirklich ein Siegel, das anerkannt ist oder ist es vielleicht etwas, was die Firma einfach selber vergeben hat? Also Beispiele sind sowas wie einfach ein grüner Aufdruck oder auch sowas wie mikroplastikfrei. Kann ja gut sein, dass die Firma das tut und dass das auch ein mikroplastikfreies Produkt ist, aber diese Siegel sind nicht durch ein Drittanbieter, also durch ein unabhängiges Prüfinstitut geprüft. Also da sollte man genau hingucken, ist das wirklich ein Siegel, das anerkannt ist und das ich häufig finde oder ist das von der Firma selbst vergeben?
Es sind also nicht alle Siegel empfehlenswert und wie ich jetzt umweltfreundliche Produkte vom Greenwashing unterscheiden kann, darüber sprechen wir gleich. Gibt es dann auch Merkmale, die tatsächlich zeigen, dass jetzt ein Produkt umweltfreundlich ist?
Ist es so, dass es ein paar bekannte Siegel gibt? Also es sind jetzt auch nicht so viele, aber die sollte man sich einfach mal anschauen und vielleicht auch merken, beziehungsweise auch mal mit einer App überprüfen, ist es denn wirklich unabhängig geprüft? In der EU gibt es nämlich eine Untersuchung, die ist jetzt auch schon 4 Jahre alt, aber da hat man 230 Nachhaltigkeitssiegel gefunden. Und dass die nicht alle seriös sein können, liegt irgendwie auf der Hand. Aber die Verbraucher, sobald sie irgend sowas sehen, fallen mehr oder weniger drauf rein. Also man sollte sich mal merken, beispielsweise bei den Lebensmitteln sind es eigentlich nicht so viele, die man so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Beispielsweise gibt es dort beim Begriff regional, der übrigens auch nicht klar definiert ist. Ist die Frage zum Beispiel, ist jetzt ein Apfel, der aus Norddeutschland kommt, noch regional oder nicht? Da kann ich aber tatsächlich immer zumindest anhand eines Siegels sehen, ob er aus Deutschland kommt, beziehungsweise woher es kommt. Das wäre zum Beispiel das Regionalfenster, ne, so ein viereckiges, blaues Label, das steht genau drauf, wo das Produkt herkommt. Oder was bekannt ist, relativ bekannt in Bayern, ist die geprüfte Qualität Bayern zum Beispiel. Also das wären beim Regionalprodukten, bei regionalen Lebensmitteln 2 ganz empfehlenswerte Siegel. Und natürlich auch noch im Bereich Bio, dem kann ich auch vertrauen, zum Beispiel das EU-Bio-Siegel, das ist so dieses Blatt, beziehungsweise das deutsche Bio-Siegel, das ist dieses Sechseck oder das der Anbauverbände wie Demeter oder Naturland, auch denen kann ich vertrauen.
Bio ist ja auch bei Lebensmitteln ganz klar definiert, unter welchen Bedingungen diese biologisch oder ökologisch erzeugten Lebensmittel hergestellt werden müssen. Wie schaut es jetzt aus, den Begriff, den Zusatz Bio findet man ja auch in anderen Bereichen, bei Kleidung oder Waschmittel.
Ja, Bio ist auch schwierig. Ne? Bio ist klar definiert und darf nur benutzt werden, wenn es auch wirklich biologisch erzeugt wurde, nur im Lebensmittelbereich und teilweise eben noch bei Pflanzen. Also wenn eine Gärtnerei biozertifiziert ist, dann sind das auch quasi Biopflanzen. Es gibt aber ganz viele Bereiche, in denen das nicht staatlich reguliert ist. Also es darf dann jeder Bio nennen. Das ist zum Beispiel der Fall im Bereich der Kleidung, also Biokleidung, Biobaumwolle, aber auch sowas wie Bioplastik ist ein schwieriges Gebiet. Und auch ökologisches Waschmittel, wenn da jetzt Bio draufsteht, auch das ist nicht klar gesetzlich definiert. Und noch ein Bereich, der davon sehr profitiert, ist der Bereich Kosmetik. Also wenn irgendwo Biokosmetik draufsteht, sollte man schon hellhörig hellhörig werden, weil im Grunde sagt es nicht viel aus. Biokosmetik kann es auch heißen, wenn 98% des Produkts zum Beispiel Wasser ist. Also Wasser ist mittlerweile anerkannt, darf man da so draufschreiben. Und es muss auch nicht alles in meinem Kosmetikprodukt aus Bio sein. Worauf man da eher achten sollte, ist sowas, ist das Siegel der zertifizierten Naturkosmetik. Das ist klar definiert und da kann man drauf achten und dann ist man da auf der sicheren Seite.
Du hast ja gerade schon angesprochen, auch Bio-Baumwolle kommt in Kleidung vor. Das heißt, die Baumwolle muss biologisch erzeugt sein, aber wie sie dann weiterverarbeitet wird, darüber habe ich keine Infos. Wenn ich jetzt aber Kleidung kaufen möchte, die wirklich über den gesamten Lebenszyklus hinweg umweltfreundlich ist, worauf kann ich da achten?
Ja, du hast es gut angesprochen, weil es kann halt auch sein, dass auch Bio-Baumwolle dann halt so gefärbt wird mit Färbemitteln, die meiner Haut alles andere als gut tun. Auch im Kleidungsbereich gibt es was, woran ich mich orientieren kann. Das sind zum Beispiel so Siegel wie GOTS. Das ist relativ bekannt. Das ist dieses grüne T-Shirt. Dann gibt es Naturtextil oder auch der grüne Knopf ist zu nennen. Wenn man jetzt Richtung soziale Standards gehen will, dann ist häufig, das ist kein echtes Siegel, aber die Fair Wear Foundation mit aufgedruckt. Und im Bereich der Sportkleidung, sowas wie eine Regenjacke, dort gibt es das Siegel Blue Sign. Zum Beispiel. Es ist jetzt sehr viel, was wir hier in diesem Podcast so sagen, was er sich wahrscheinlich kaum merken kann, aber es ist zu empfehlen, mal sich so Webseiten anzuschauen, die so Label prüfen. Also zum Beispiel kann man auf Label Online mal gucken oder auf Siegelklarheit. Dort wird ganz klar dann definiert, ist das ein empfehlenswertes Siegel oder nicht.
Also so diese empfehlenswerten Güterzeichen sind eine erste Orientierungshilfe beim Einkauf, aber das heißt jetzt zwangsläufig nicht, dass andere Produkte ohne Siegel immer schlecht sind, sondern das können auch kleine Initiativen sein, die einfach nicht genug Geld haben, um in aufwendige Zertifizierungen zu investieren.
Ja, das gut, dass du das sagst, weil das finde ich auch mal ganz wichtig zu erwähnen. Es ist ja nicht so, dass ein Produkt automatisch ein Siegel bekommt. Ne? Also ein Siegel, das ich vielleicht auch noch ganz vergessen habe, ist der Blaue Engel. Der Blaue Engel zertifiziert ja sehr, sehr viele Produktklassen. Aber auch den bekomme ich nicht einfach so, sondern man muss sich darum bewerben. Und das ist sehr kostspielig oftmals. Deswegen gerade so kleine Unternehmen, die aber oft sehr, sehr ökologisch handeln, haben dann kein Siegel. Aber da muss ich mich natürlich als Verbraucher ein bisschen informieren, wenn ich da wirklich diese unterstützen möchte. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Der Blaue Engel ist ja auch so das Standardbeispiel für Umweltzeichen schlechthin und wurde mit einem Altpapier eingeführt und findet er auch heutzutage noch auf Recyclingpapier, findet man den Blauen Engel. Das heißt also, trotz allem, also beim Einkauf, Augen auf, Werbeversprechen hinterfragen und trotz allem nicht zum Mehrkauf verleiten lassen, sondern einfach so viel kaufen, wie ich brauche und meine Produkte lange verwenden.
Ja, das ist wirklich das Allerwichtigste, dass wir von diesem Mehrkonsum abkommen. Wir kaufen einfach viel zu viel, egal ob es jetzt umweltfreundlich draufsteht oder nicht. Ja, nur das zu kaufen, was man tatsächlich braucht, ist das A und O und sich nicht von Firmen aufs Glatteis führen zu lassen in Sachen Umweltfreundlichkeit, also dieses Greenwashing, genau im Auge zu behalten, dann ist man auf der sicheren Seite und muss dort keine Kompromisse eingehen.
Ja, vielen Dank, Maria. Dann hast du uns heute schon mal ganz viele Beispiele zum Thema Greenwashing genannt und ja, ich hoffe, wir konnten Verbraucher motivieren beim Einkauf einfach ein bisschen Augen auf. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.